Ermutigung, Zeitgemäßheit, Qualität und Barmherzigkeit. Das sind die Werte. Aber heute geht es um den Stellenwert der Kirche. Was ist Kirche überhaupt? Um was geht es in der Kirche? Wenn ich daran zurücksinne, so in meine Geschichte, ich habe Kirche auch mal einfach nur schlicht langweilig gefunden. Ich mag mich noch erinnern, wir vier Geschwister, drei davon sind lammfromm, also so wie immer, oder? Lammfromm am Boden gehockt. Und die vierte Person, also es war ironisch mit dem lammfromm, die vierte Person, die hat einen Stuhl geholt, hat ihn umgekehrt auf den Boden gelegt und hat sich zwischen die Stuhlbeine gestellt, so wie zwischen den Kanzeln, und hat angefangen, Kuderwelsch zu predigen. Und die anderen sind schön da gehockt und immer Amen. Ab und zu habe ich Halleluja reingerufen. Ich hatte jetzt schon die Veranlagung gehabt, so zu, ja. Für mich war das ein Inbegriff von Kirche gewesen. Und später bin ich einer Formel begegnet, was ein Prediger ist. Ein Prediger ist nämlich 6 Tage nicht zu sehen und am 7. Tag nicht zu verstehen. Oder der Abraham Lincoln, der hat einmal gesagt, wenn man all die Leute, die am Sonntagmorgen im Gottesdienst einschlafen, und zwar entweder physisch oder sie schalten ab, das ist auch einschlafen, wenn man die alle würde aneinanderlegen, so, dann hätte sie es wesentlich gemütlicher. Das war so das, wo ich irgendwie Gefühl, ja, wo für mich Kirche gestanden ist, irgendwie langweilig, öd, träg oder redet, ohne man versteht. So das eine war. Andere sagen, ja, wenn wir auf die Kirche schauen, die hat nur Schlimmes gemacht. Oder schauen wir die Kirchengeschichte, immer noch Schlimmes. Oder auch in der Kirche sonst, man findet, ah, das ist nicht gut, komm, ich lasse das lieber sein. Es kam mal ein Bub zum Pfarrer gekommen, und der Pfarrer hat ihm zeigen, was Kirche ist. Er hat ihm das Kirchengebäude gezeigt, den Kirchenturm, alle Glocken, wenn das sind wie Leute und so weiter. Und dann ist er zu der Gedenktafel gekommen mit den Kriegsgefallenen. Und dann hat der Pfarrer so zu dem Bub gesagt, schau, das sind die Männer, das sind Namen von diesen Männern, die im Dienst für Gott gestorben sind. Bub, mega entsetzt, in welchem Gottesdienst? Im Morgen- oder im Abendgottesdienst? Ja, was ist Kirche? Kirche ist nicht ein Gebäude. Kirche ist auch nicht unser Raum, in dem wir sind. Kirche ist nichts von unserem Inventar, ist nichts von unserem Gebäude, eigentlich auch nichts von unserem Angebot. Und ich freue mich, heute in der Kirche zu sein. Ich liebe es. Ich habe mich schon heute Morgen gefreut, hier hinzukommen. Ich sehe hier Leute aus meiner Kleingruppe. Ich liebe meine Kleingruppe. Ich sehe alle aus der Gemeindeleitung. Ich liebe die Leute. Mit denen will ich reden. Oder manchmal muss ich reden. Beim Predigen, jetzt sind wir gerade froh, dass ich rede. Bei Besuch ist es aus Höflichkeit, dass ich rede. Aber da will ich reden. Das ist mein Anliegen. Ich habe mich gefreut auf den Moment. Ich habe zurückgedacht an den Alpha Life Kurs, den wir letzten Herbst hatten. Und da in der Kleingruppe, wie wir waren, sind die Leute, wo ich mich gefreut heute Morgen, dass ich sie sehen darf. Das war so ein Moment, wo ich etwas von dieser Sehnsucht, etwas von dem gespürt habe, was Kirche ist, wo eben über, sagen wir, den Gottesdienst rausgeht. Es ist eigentlich eine blöde Bemerkung, aber eine richtige, wo eben auch der Jungs ist, wo außerhalb ist. Und darum ist mein Gebet. Und das ist meine Überzeugung, dass wenn wir heute auf das hören, was die Bibel auch über Kirche sagt, dass der Heilige Geist uns das will zeigen und vielleicht dir darf wieder eine neue Sehnsucht wecken oder eine Erwartung, dass du das erleben darfst. Vielleicht hast du das schon lange nicht mehr erlebt, dass du da bist gehockt und gemerkt, das ist Kirche. Das ist mein Wunsch, Heilige Geist, dass du das heute Morgen schenkst, nämlich, dass wir den Ort oder das wie spüren, wo Jesus im Zentrum ist. Um das geht es. Was ist Kirche? Es ist mehr. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es 100 Bilder ungefähr, was Kirche ist. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt nicht eine 3-Punkte-Predigt, sondern eine 100-Punkte-Predigt. Am Viertel ab 11 muss ich fertig sein, haben wir gehört. Ich habe mich entschieden, eigentlich zu 5 machen und bei 3 habe ich müssen aufhören, weil mein Skript schon viel zu lang ist geworden. Ich nehme einfach 3 Wörter, wo die Bibel uns zeigt, was Kirche ist. Das erste Wort, das ist in Johannes 15, Vers 15. Da sagt Jesus etwas über, was Kirche ist. Er sagt, euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde sind. Jetzt, da sagt er nicht, dass ihr meine Freunde sind. Hätte er auch können sagen, das hat er nämlich gesagt im Vers 14, gerade vorne dran. Aber jetzt sagt er, ihr seid nicht nur meine Freunde, sondern ihr untereinander sind Freunde. Weil Vers 13 leitet das ein. Ihr sollt einander lieb haben. Ich habe euch lieb, ihr seid meine Freunde und ihr seid untereinander Freunde. Und der Gedanke, wo Jesus bringt, wir sind Freunde. Wir gehören zueinander. Das ist der Grund, wieso ich mich gefreut habe. Ich bin heute Morgen aufgestanden. Also es war so eine Freudhoffnung. Ich habe gehofft, gewisse Personen zu sehen. Weil ich sage, das sind meine Freunde. Und ich hätte müssen sagen, wenn sie nicht da sind, dann fehlt etwas. Und es spielt keine Rolle, wie gross eine Kirche ist, ob mega gross oder mega klein. Der Kern von der Gemeinschaft ist Freundschaft. Wir gehören zueinander. Und das ist etwas Grandioses, was da ist. Das ist ein Level von Verbindung, das tiefer geht als einfach ein Interesse fürs Gleiche. Sondern es ist eine Freundschaft, etwas, das verbindet durch alles durch. Es ist egal, ob gross oder klein. In England hat letztes Jahr, vor einiger Zeit, ein Alpha-Life stattgefunden. Und einige Monate nach dem Alpha-Life ist der Pfarrer auf einen zugegangen, der dabei war und dort in einer Kleingruppe war. Er hat ihn gefragt, du bist in der Kleingruppe. Und er hat gesagt, ja, wir sind einfach nur das Zweite gewesen. Alle anderen waren entweder krank gewesen, schlussendlich, oder haben nicht mehr können, oder sind nicht mehr gegangen, oder sind nicht mehr gekommen. Und dann frage ich, aber wie war es, oder? Ich habe nicht gefragt, wie viel. Ja, der eine hat gefragt, der andere hat geantwortet. So war es. Ja, aber wie war es? Ja, wir beide, wir haben uns entschieden für Jesus, für ein Leben mit Jesus. Und nächsten Sommer werden wir heiraten. Es war etwas, was sie erlebt haben, eine Verbundenheit, die da sogar noch tiefer gegangen ist. Kirchen ist Freundschaft, Kirchen ist zusammen unterwegs sein, miteinander einen Weg zu gehen und etwas zu erleben. Kirche ist mehr als einfach nur, ich bin da und gehe wieder. Und es fehlt etwas, wenn du nicht da bist. Ich sage das ab und zu und sage, look, es macht einen mega Unterschied, ob du da bist oder nicht da bist. Und dann sagt man mir manchmal, ja, aber Mathis, ich mache ja gar nichts. Ich bin nicht im Worship. Das habe ich heute, hast ja eh du müssen machen heute, oder? Ich bin nicht in der Technik, ich bin nicht am Beamer, ich nehme nur Apero, oder? Ich esse dir noch das Zeug weg. Dann sage ich, es spielt eine Rolle, ob du da bist. Ich habe nicht gesagt, es spielt eine Rolle, dass du etwas machst. Weißt du, du spielst eine Rolle, auch wenn du keine Rolle hast in der Kirche. Jesus sagt eigentlich, mit dem, dass er sagt, Kirche ist Freundschaft, schau, mir ist nicht daran interessiert, an deinen Aufgaben, sondern an deinem Wert. Auf die Gefahr, dass ich monoton werde. Du spielst eine immense Rolle, ob du da bist oder nicht. Es ist absolut sinnvoll. Du bist so wichtig. Du machst etwas in die Atmosphäre vom heutigen Gottesdienst, wo ein Unterschied wird ausmachen, wenn du nicht da bist. Du bist so grandios. Ich habe so zwei Beispiele. Letzte Woche bin ich da im Gottesdienst gewesen, und dann habe ich überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe keine Rolle gehabt. Ich war einfach nur da gewesen, ganz normal. Ich bin neben einer Person gehockt, wir sind zusammen aufgestanden im Anwärtigseil. Und es hat mich einfach bewegt. Wenn die Person nicht da gewesen wäre, es hätte mich irgendwie, das wäre nicht gewesen. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Du bist mit einer Erwartung in den Gottesdienst gegangen, eine gewisse Person ist nicht da gewesen und es hat irgendetwas gefehlt. Du hast das Gefühl gehabt, es fehlt etwas. Letzte Weihnachten war das zweite Erlebnis gewesen. Wir hatten die Fanszeit sehr gut besucht, die Gottesdienst gehabt. Und an Weihnachten waren wir 45 Personen gewesen, gerade fast um die Hälfte. Und Es ist nicht darum gegangen, dass es weniger sind oder dass nur 45 sind. Sondern mein Eindruck war, es hat einfach etwas gefehlt. Es war wie eine Atmosphäre, wo ich gesagt habe, es ist wie die alte Kirche. Es war nicht schlecht, aber es hat etwas gefehlt. Etwas, das mein Herz berührt. Weil Freundschaft gibt eine innere Kraft. Der C.S. Lewis, der Schöpfer von Narnia, ist im Kino gekommen, der hat das erlebt. Und zwar hat er sich mit seinen zwei besten Freunden jede Woche eine getroffen, mit dem Charles und mit dem Ronald. Und dann ist der Charles verstorben. Und über die Trauer hinweg hat sich das Lewis so gedacht, okay, jetzt wo der Charles tot ist, da werde ich mehr vom Ronald haben, weil ich ihn ja für mich allein habe. Dann hat er festgestellt, nein, stimmt gar nicht. Ich habe weniger vom Ronald, weil ich erlebe nie mehr die Reaktion vom Ronald auf einen typischen Witz von Charles. Du fehlst, weil du etwas beeinflusst auf die ganze Atmosphäre, auf die ganze Stimmung, wie du da bist. Spielt keine Rolle, was du machst, sondern dass du da bist. Das ist das Grandiose an dieser Geschichte. Ohne dich hätte ja etwas gefehlt heute Morgen. Du bist absolut zentral für Jesus. Und ich freue mich mega. Eine Person ist gekommen, der Paul, darf ich glaube sagen, er ist schon eine halbe Stunde zu früh gekommen, weil er noch gemeint hat, es geht um halbe zehn in unseren Gottesdiensten los. Er ist ganz langsam reingekommen, sieht fast nichts mehr. Und er ist da gewesen. Es hat mich, ich bin gerade neben ihm hingehockt und habe 10 Minuten mit ihm geredet. Es hat mich so berührt. Es ist seine Person, nicht das, was er macht, was etwas entschieden hat. Und das ist für mich Bedeutung, was ein zentraler Vers in der Bibel möchte sagen. Nämlich in Hebräer 10, Vers 25 steht Folgendes. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Jetzt, das klingt ein bisschen moralkeulisch. Also, wow, du musst in die Kirche, du musst in den Gottesdienst. Wow, übel, wenn du nicht kommst, oder? Aber ich glaube, der Gedanke ist da mega richtig ausgedrückt. Es ist nicht gut. Es kommen manchmal Personen zu mir und sagen, Mats, ist doch nicht heiß entscheidend, ob ich in den Gottesdienst gehe oder nicht. Und sie sagen das dann manchmal so ein bisschen genervt, weil sie wissen, dass ich sage, es ist wichtig, in den Gottesdienst zu kommen. Dann sage ich aber, du hast vollkommen recht, es ist nicht heiß entscheidend. Du hast ganz recht, es stimmt, es ist überhaupt nicht heiß entscheidend, ob du da bist oder nicht. Es spielt für Jesus null Problem, ob du da bist oder nicht. Aber die Frage ist nicht, ob es heiß entscheidend ist, sondern die Frage ist, ob es gut ist. Wir verwechseln die zwei Geschichten. Heiß entscheidend heißt nicht, dass es. Also heiß entscheidend und gut und wichtig sind zwei verschiedene Sachen. Und das sagt übrigens der Text. Er sagt nicht, einige haben sich abgewöhnt, du, das ist einfach heiß entscheidend. Das steht nicht, sondern es heißt, es ist nicht gut. Es ist nicht ein Problem im Blick auf deine Beziehung zu Gott, sondern es ist ein Problem im Blick auf deine Freunde. Du fehlst. Es fehlt etwas von dir. Es fehlt etwas von deiner göttlichen Qualität, die Gott in dich hingelegt hat. Mit deiner Art, mit deiner Gabe, mit dem, was du bist, mit deiner Geschichte, mit dem, was du erlebt hast in der Kirche, was grandios war, was wir heute hören durften. Das fehlt. Es fehlt eine gewisse Atmosphäre, die fehlt, wenn du da bist. Es ist eben nicht gut. Und irgendwann ist es auch nicht gut für dich. Wieso? Wenn du länger von der Kirche wegbleibst, du kommst zurück und du merkst, es ist nicht mehr meine Kirche. Du bist nicht mit. Du hast nicht können mitgehen. Du bist wie innerlich stehen geblieben. Und irgendwann ist es ein Problem für dich selber, weil je länger du fernbleibst, je länger du irgendwo Gemeinschaft rauslässt mit Christen, wo es um Jesus geht, je mehr erkaltet dein Glaube. Das sagt hier der Text. Vielleicht denkst du, ja nein, heute in Gottesdienst. Also hast du jetzt nicht gesagt. Aber nein, heute in Gottesdienst. Wer hat die Predigt? Oh, komm, nächstes Mal dann wieder. Sag nicht, oh nein, ich gehe nicht mehr in den Hauskreis. Es sind immer die gleichen Leute. Das ist eben mit dem Hauskreis so. Gib nicht auf, sagt er. Weil in dem steckt etwas Gutes für dich. Es ist einmal ein Mann, der im Glauben erlost ist, zu einem Seelsorger gegangen. Und hat wie gemerkt, irgendwie ist mein Glaube zurückgegangen. Irgendwie wie? Ich glaube an Gott. Ich weiß, Jesus ist das Zentrum von meinem Leben, aber irgendwie es fehlt eine Substanz. Er hat nicht gewusst, was. Er ist mit dieser Frage zum Seelsorger gegangen, sind im Kaminzimmer gehockt. Der Seelsorger hat nichts gesagt. Er ist hingegangen zum Feuer und hat mit einer Zange eine glühend rote Kohle aus dem Feuer genommen und auf die Seite gelegt. Nach kurzer Zeit war die Kohle erloschen gewesen. Und sie sind immer noch geschwiegen und hat der Seelsorger die Kohle wieder genommen, jetzt mit der Hand, und hat sie zurück ins Feuer da. Nach kurzem Moment hat sie wieder glüht. Sie haben kein Wort gesprochen, sie haben sich verabschiedet und der junge Mann, der hat gewusst, was das Problem ist. Weil jemand, der Jesus glaubt und weggeht von der Gemeinschaft mit anderen Christen, weg aus dem Hauskreis, weg aus den Gottesdiensten, der ist wie eine Kohle, die aus dem Feuer genommen worden ist. Es ist nicht heiß entscheidend, aber es passiert etwas auf die lange Sicht mit dir. Und darum sagt Jesus, ihr seid Freunde, er will dafür werben. Jesus hat nicht gesagt, es ist nicht gut, sondern er hat gesagt, look, es ist gut, weil da eine Freundschaft entsteht, weil da ein Ort entsteht, wo ihr miteinander unterwegs seid. Das ist die Qualität von Kirche, das erste Wort, ihr seid Freunde. Das zweite Wort, das steht in Epheser 2, Vers 19. Es ist Familie. Der Paulus sagt, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wer eine Gemeinde hat, der hat eine Familie bekommen. Die ganze Welt bis heute hat nichts Begriffliches anders können erfinden als das Wort Familie, das so eine Tiefe und Verbundenheit ausdrückt. Es gibt nichts. We are family, das ist nicht nur ein Song oder ein Motto, sondern das ist die Essenz von unserem Herz. Wir sehnen uns danach nach Familie. Isaiah 4 singt nur We are family, und zwar eine besondere Family. Niemand hat etwas Besseres erfunden, als was schon in der Bibel auch steht. Gemeinde ist eine Familie, sie ist nicht ein Club, sie ist nicht ein Verein, sie ist nicht eine Subkultur, sondern sie ist eine Familie. Wo du gewünscht, ist, du gewünschst einen Vater, eine Mutter, einen Sohn, eine Tochter, die du hast. Wir sind vor 4 Jahren sind wir in den USA, in New York, gewesen, und aus Budgetgründen haben wir nur ein Studio in Brooklyn bekommen, also außerhalb von Manhattan, irgendwo in einem Quartier. Z'Nacht ist, also es war afroamerikanisches Quartier, z'Nacht war es dunkel, gewesen, keine Strassenlaterne, jeden Tag Müll auf der Straße, dass man das Gefühl hat, es ist Müllabfuhr, aber es war nie Müllabfuhr gewesen, aber es hat immer irgendwie gewechselt. Die Einzigen, die geleuchtet haben in der Nacht, waren wir gewesen, mit der weißen Hautfarbe. Und ich habe Manhattan kein einziges Mal bei Nacht gesehen. Weil der Grund war, mir war das Taxi zu teuer gewesen, von Manhattan bis zu uns heim vor die Türe. Und für meine Frau ist die U-Bahn und dann der Fußweg zu unserem Haus zu ungeheuer gewesen. Darum sind wir nie raus. Das einzige Mal, wo wir raus sind, ist am Dienstagabend, sind wir in Brooklyn selber, also nicht auf Manhattan, sind wir in einer Kirche, ins Gebet gegangen. Ich habe gewusst, sie haben jeden Dienstagabend Gemeindegebet, muss ich gehen, das ist genial, oder? Und sind wir da gewesen, auch eine afroamerikanische Gemeinde, auch die einzigen Weißen. Ich weiss bis heute nicht mehr, über was er predigt hat, er ist nur mega hin und er ist ein Weltrekord-Speeder gewesen, der hat eigentlich ein Olympia gemacht, er ist hin und her gespeedert auf der Bühne, das weiss ich noch. Aber es hat mich nicht besonders bewegt, sondern der Moment, wo wir eingeladen sind, worden, alle aufzustehen und unserer Nachbarin Hallo zu sagen und füreinander zu beten. Und da ist bei mir wie eingeschlagen. Das war plötzlich wie meine Mutter gewesen. Wir haben austauscht, wir haben sie gefragt, du, wo wohnen wir überhaupt? Dann hat sie gesagt, geht nicht mehr, wenn es dunkel geworden ist, selber heim. Sie hat uns heim begleiten. Also meine Frau hat etwas Gutes gemerkt, dass wir dort nicht rumlaufen sollten, so zur Nacht. Ich habe plötzlich gemerkt, das ist Familie. Vater und Mutter zu Sohn und Tochter, Brüder zu Schwester. Es ist eine mega enge Verbindung, die wir hier haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jesus sagt nicht, ihr seid Ehemänner zu Ehefrauen. Das gibt es nie in der Bibel. Sondern es wird immer nur Brüder und Schwestern oder Väter zu Söhnen und Töchtern oder Mütter zu Söhnen und Töchtern. Nie Ehemann zu Ehefrau sind in der Kirche. Wieso nicht? Weil Ehen können leider geschieden werden. Die kann auseinandergehen, definitiv auseinander. Aber einen Sohn wirst du nie vom Vater trennen können. Eine Tochter nie von der Mutter. Einen Bruder wirst du nie vom Bruder trennen. Es bleibt in deinem Herz begraben. Jedes Gen sagt dir, wer deine Mutter ist. Unsere Seele weiss es. Weißt du, dein Vater kann dich so verletzt haben, deine Mami kann dich so missbraucht haben. Es spielt keine Rolle, du weißt es. Nur so hart deine Geschichte ist, innerlich haben wir die Sehnsucht nach einer Mami, nach einem Papi. Wir wissen, unsere Brüder verbinden uns. Weißt du, eine Familie geht tiefer. Eine Familie hält zusammen, eine Familie erlebt alles miteinander. Wir schlafen unter einem Dach, wir feiern alle fest, wir trauern miteinander. Wir teilen sich das WC. Ab und zu streitet man sich in der Familie und geht sich aus dem Weg oder haut einem die WC-Türen vor die Nase. Das gehört zu einer Familie. Aber wir gehören zueinander. Ich habe meiner Schwester mal gesagt, meine Güte, ich glaube nicht, dass wir irgendetwas miteinander zu tun hätten, wenn du nicht meine Schwester wärst. Und sie war mega erschrocken. Sie hat gesagt, Mathis, du bist mega fies. Aber ich wollte eigentlich nicht sagen, dass sie komisch ist, sondern ich habe gesagt, du bist meine Schwester und das verbindet mich mit dir bis auf meinen Tod. Du kannst deinen Bruder oder deine Schwester oder deine Mami und Mutter kannst du als gestorben erklären. Aber du wirst sie nie können tot machen. Nie. Es geht dir das Leben lang nachher. Wenn du heiratest, deine Mami, dein Papi werden immer wieder hinterher, wenn du Kinder hast, Kinderzeit, kommt immer wieder vor, deine Geschichte begleitet dich Tag aus und Tag. Und jetzt sagt Jesus, und Familie ist gemeint. Und er schwärmt davon, ihr gehört zueinander, ihr seid miteinander. Ich bin der Sohn von Barnen von euch, ihr seid meine Mütter, sogar meine Großmami. Wir gehören zueinander. Und das ist wie eine Vision, die Jesus möchte merken. Weißt du, er sagt, schau, da ist eine Kraft drin, wo uns lässt, eine Familie sein, die zueinander steht. Klar gibt es mal Streit, klar versteht man sich mal nicht, klar ist man mal mit dem Entscheid von einem Team nicht einverstanden, was der Pastor gesagt hat, oder was die Hauptleiterin gesagt hat. Klar, das gibt es, aber wir gehören zueinander. Wir innerlich veranlagt, weil wir haben nicht ein gemeinsames Interesse. Wir spielen nicht alle gerne Fußball. Würde es auch nicht gerade sonderlich gut machen mit mir. Wir sind nicht eine Subkultur. Das heisst, alle gleich alt, alle gleiche Haarfrisur, alle gleiche Kleider, alle gleichen sozialen Status, alles gleiche Einkommen. Es ist nichts von dem, was uns verbindet. Es verbindet uns allein Jesus. Das ist das Geheimnis von einer Familie. Wir gehören zueinander. Und manchmal scheint es, dass die Gemeinde gespalten ist. Oder dass sie uneins ist. Aber sie ist, wie sie eine Familie ist, trotzdem um alles in der Welt ist sie eins. Und etwas beschäftigt mich mega und macht mir mega weh. Weißt du, Jesus sagt, ihr sollt eure Feinde hassen und eure Freunde, eben nicht. Jesus sagt, ihr sollt eure Feinde lieben. Aber Mark Twain hat mir gesagt, du musst mir zuerst deine Nächsten lieben. Ich glaube, das ist der gleiche Gedanke, den Jesus hat. Weißt du, die Feinde zu lieben, ganz ehrlich, das ist nicht so das Problem. Weil die sind weg, oder? Über die kann man reden, die Katzen haben wir nicht. Aber die Nächsten lieben, das ist eigentlich nicht das Problem, das wir haben. Was mich beschäftigt ist, es gibt Situationen, oder? Ich kenne, wo man enttäuscht ist. Man ist enttäuscht über den Pastor, er hat Fehler gemacht und so weiter. Enttäuscht über andere. Man stört sich an gewissen Sachen. Und dann hat man vielleicht Gemeinde verloren. Und jetzt habe ich erlebt, dass Personen mir sagen, weißt du, ich war mal in einer anderen Kirche gewesen, bis zum Moment, wo das passiert ist. Das ist ein Arsch eigentlich. Also, das sagen sie nicht gerade. Aber sie denken es. Das ist unter alles auch, was da passiert ist. Und irgendwie macht mir das weh. Weil das ist doch dein Bruder gewesen. Oder dein Vater oder deine Mutter. Oder deine Schwester. Ist doch jemand, zu dem du gehörst. Und ich merke, es ist Jahre vorbei und es ist immer noch das Problem. Und wir reden schlecht, Pastor, über alle. Und irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Kirchen sind gespalten. Sie sind mit durchgespalten und quer durch alle Denominationen. Und das ist das, was mega schwierig ist, wenn Zeugen Jehovas zu mir kommen. Weil sie sagen mir folgendes, Matthias, wir sind die einzige Kirche, die eins ist. Und da haben sie gewissen Sinn recht. Sie haben etwas, das verbindet noch viel krasser als irgendeine Freikirche. Du kannst nämlich auf der ganzen Welt irgendwo in den Gottesdienst gehen, du hörst genau die Predigt, die du gehört hättest, wenn du daheim wärst geblieben. Einfach von einer anderen Person, die es auf seine Art bringt. Es geht um den gleichen Bibeltext. Sie singen sogar die gleichen Lieder, sind auf alle Sprachen übersetzt worden. Sie spielen einfach sogar das Musikstück ein, ist die gleiche Musikbegleitung. Sie finden das nicht monoton. Klar wissen sie auch, was Nachteile sind, aber sie sagen, da ist ein Einheitsgedanke drin, den sie schätzen und lieben. Wenn man die Kirchengeschichte anschaut, es ist eine Geschichte von Spaltereien, manchmal so wie Familie, oder? Im 4. und 5. Jahrhundert haben sich die syrisch-ägyptischen Kirchen abgespalten, haben ein eigenes Zügel gefahren, bis heute. Im 11. Jahrhundert haben sich West- und Ostrom getrennt. Im 16. Jahrhundert haben sich der Luther und der Papst die Tore gekriegt und haben sich trennen. Im 19. Jahrhundert sind Denominationen oder die Freikirchen losgegangen. Und das war eigentlich keine Spalterei, sondern eine Hexerei gewesen. Es gibt heute in der Schweiz rund 100 Freikirchenverbände. Plus noch tausende so pilzartige einzelne Freikirchen, die einfach wachsen, die nie nicht dazugehören. Und was ich entdeckt habe, ist, die meisten Trennungen sind nicht aus theologischen Gründen passiert, sondern aus zwischenmenschlichen Gründen. Wir sind doch Brüder und Schwestern, wir gehören doch zueinander. Was ich am denke, von Meilen bis Stäfa mit Eck und Etwil sind sechs politische Gemeinden. Sechs politische Gemeinden. In diesen sechs politischen Gemeinden gibt es 14 Freikirchen. Und da gibt es übrigens noch die je zwei, also 12 Landeskirchen. Es sind 40 Freikirchen, ich habe es ausgerechnet im Vergleich zu Zürich. Wir haben mehr Kirchen an unserem Ort im Blick auf unsere Bevölkerung, als in Zürich Freikirchen hat. Und ich frage mich, wieso? Ich weiß wieso. Wenn wir uns verstritten haben. Wenn wir weggegangen sind. Wir haben von der einen in die andere. Und es ist immer noch etwas da. Und ich weiß, ich selber bin der. Ich bin nicht anders. Als ich mich bekehrt habe, und ich schäme mich da dafür. Ich habe gesagt, die nicht meine Theologie haben, die ich auch nur von jemand anderem übernommen habe, die sind Abfall. Also meine ich nicht Küder, sondern es ist ein biblisches Wort, die gehen von Jesus weg, die fallen von Jesus ab. Ich habe gesagt, Pfingstgemeinde geht gar nicht. Ich habe gesagt, charismatische Gemeinde vom Teufel. Ich habe es niemandem direkt ins Gesicht gesagt. Aber ich bin überzeugt, die gehen von Jesus weg, was sie machen. ICF ist überhaupt nicht gegangen. Und ich schäme mich da dafür. Und ich habe plötzlich entdeckt, wieso ich ein Problem hatte. Nämlich, ich habe eigentlich ein Problem mit mir selber gehabt. Nicht sie sind das Problem gewesen, auch nicht ihre Theologie. Sondern ich habe Angst gehabt wegen mir. Ich habe Angst gehabt, ich könnte vielleicht etwas falsch machen. Ich könnte es vielleicht zu wenig ernst meinen. Ich könnte irgendwie plötzlich aus Versehen von Jesus wegkommen. Es war eigentlich eine Verarbeitung von meiner eigenen Angst, meine Reaktion auf die anderen Kirchen. Und es tut mir so leid. Und ich sage heute, der Mitternachtsruf, das sind meine Brüder und Schwestern, ich war dort im Gottesdienst. Und ich wusste, das ist meine Familie. Oder es war genial, ich war mit dem Phileas, er war dort ein halbes Jahr alt. Und eigentlich haben sie mich nicht in den Gottesdienstsaal lassen, weil sie gefunden haben, nein, Kind geht da nicht so ganz. Ja? Also ich muss das erzählen, weil das war Familie. Und dann nachher den Phileas hat geschlafen, alles gut oder friedlich, im Gottesdienst Predigt gelassen, als Roger hätte man sollen zum Lied aufstehen und danach hat der Phileas an schreien und ich habe gewusst, jetzt muss ich ihm irgendwie einen Schoppen geben, oder, dass er wieder still ist. Dann ist mir die ganze Tasche ausgeleert und weil alles so kinobestuhlig ist und runtergeht, ist die ganze Flasche runtergeholt, oder? Bis jemand sich erbarmt hat und mir die Flasche geholt hat, oder? Und ich dann nachher mit hochrotem Kopf irgendwann mal aus dem Gottesdienstsaal rausgegangen bin. Aber das sind meine Freunde gewesen. Ich gehe ins ICF, weil ich weiss, das sind meine Freunde. Ich gehe in die Pfingstgemeinde, bin ich eingegangen. Ich bin sogar in eine Latino-Gemeinde aus Versehen, weil ich nicht gemerkt habe, dass ein Latino-Gottesdienst ist. Ich habe nichts verstanden, aber das war meine Familie gewesen. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, die haben zu mir gehört. Das sind die gewesen, die ich brauche. Die mich gerne haben, die ich sie gerne habe. Wo der Heilige Geist ist, da ist keine Angst. Weißt, wir sind alle irgendwie falsch, theologisch. Wir machen alle ja etwas falsch. Aber uns verbindet etwas, dass Gott unser Vater ist. Unser himmlischer Vater und uns zu einer Familie macht. Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Ich darf etwas erzählen, der Peter Zimmermann, der geht neu unter zu unseren Kirchen. Er hat aus Distanzgründen, weil er da wohnt, aber immer in Wetzikon Kirche gegangen ist, jetzt entschieden, er will am Ort, wo er wohnt, in die Kirche gehen. Und er ist heute nicht da, ich habe extra telefoniert, Peter darf wieder sagen, ich habe so, okay, ich habe mir auch genau gesagt, was ich sage. Er ist nämlich heute wieder mal auf Besuch dort in seiner Heimat, ursprünglich Gemeinde, wo er war. Oder der Peter kommt da in Gottesdienst barfuß. Und jedes Mal denke ich, Peter, irgendetwas stimmt nicht. Und dann denke ich, ah ja, stimmt, ich weiß, was nicht stimmt. Ich denke, Peter, du bist schon ein eigenartiger Vogel. Mitten im Winter ist er gekommen, bei Schnee, mit Barfuß und dann, Peter, es hat Schnee draußen. Ja, du, es kann noch kälter sein. Er hat im 2003 hat er das angefangen. Und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Für manche ist es ein ethisches Problem. Es ist vielleicht auch kulturell, es passt irgendwie nicht ganz. Oder in unsere Gesellschaft hier. Das ist okay. Aber er ist mein Bruder. Vielleicht müssten wir mir Schuhe schenken. Nein, die will er nicht. Es ist nicht das. Es verbindet uns etwas mit dem, auch wenn wir es vielleicht komisch finden. Wir lieben einander. Ich liebe den, der neben mir falsch singt. Ich liebe das, zusammen dürfen aufzustehen. Wir sind eine Familie, wir gehören zueinander, wenn wir Jesus arbeiten, weil er unser Zentrum ist. Wir gehören zueinander. Und das ist das Geniale. Da ist eine Verbindung, die ich nie hätte, wenn wir nicht gemeint wären. Das, Jesus schwärmt davon. Kirche ist etwas Geniales. Du fehlst, wenn du nicht da bist. Und ich möchte dich einladen, vielleicht hast du jetzt eine Person, wo du eigentlich merkst, der Heilige Geist sagt dir, hey, du behandelst den nicht wie einen Bruder oder wie eine Schwester. Oder du hast über den Pastor in der Gemeinde, wo du mal gewesen bist, nicht so geredet, als wäre das dein Vater, dein geistlicher Vater gewesen. Oder du hast über jemand anderes bei uns nicht so gedacht, wie ich es eigentlich möchte, dass du denkst. Und dann lade ich dich heute Morgen ein, dass du wie das ins Gebet nimmst und sagst, du, und dann nennst du ihn beim Namen, du bist eigentlich mein Bruder. Du bist nicht ein Esel, auch wenn ich dir möchte die Tore lang ziehen wie bei einem Esel. Du bist auch kein Arsch, hast nicht die physiognomische Form davon, gar nichts, sondern du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Du bist mein Vater, du bist meine Mutter. Wir gehören zueinander. Auch wenn wir nicht den gleichen Geschmack haben, auch wenn wir es nicht... Ja, das ist genial, das ist grandios, verstehst du? Wir sind halt ein bisschen schweizerisch, wir hocken da, oder? Kannst dich umschauen, rechts, links, wer hinter dir, vor dir hockt. Das ist dein Bruder, das ist deine Schwester, das ist dein Vater, deine Mutter. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, noch nicht Christ bist, das sind deine potenziellen Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, ob dich das abschreckt. Aber wir gehören zueinander. Das ist eine Begeisterung. Das ist etwas, wir erleben alles miteinander, oder? Auch wenn wir anders sind. Wir sind Familie. Das ist einfach genial. Und dann sagt Jesus das letzte Wort. Nein, falsch. Das sage ich das letzte Wort. Das dritte. Das letzte Wort, in Epheser 2 geht es ein bisschen weiter, da heißt es im Vers 22, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt. Durch den Gott durch seinen Heiligen Geist wohnt. Das ist ein genialer Bibelvers, weil man fragt sich immer, wo ist Trinität in der Bibel? Und es gibt etwa an der Hand abzählt 5 Stellen, wo Jesus, Gott, Vater und Heiliger Geist zusammen vorkommen. Und da ist ein Ort. Und jetzt sagt er, die Gemeinde ist der Ort, wo Jesus in der Kraft vom Heiligen Geist, wo Gott selber Wohnung nimmt. Die ganze Dreifaltigkeit wohnt in der Gemeinde. Da ist die Gegenwart von Jesus, die Gegenwart vom himmlischen Vater, die Gegenwart vom Heiligen Geist, wo wir spüren, wo wir erleben dürfen, wo uns erfrischt, erfreut, stärkt, ermutigt. Er ist da in seiner ganzen Fülle. Weißt, die höchste Potenz von göttlicher Präsenz hast du in der Kirche. Die höchste Potenz von göttlicher Präsenz hast du hier in der Gemeinde, im Gottesdienst. Das hat Jesus der Gemeinde versprochen. Dort erlebst du etwas. Plötzlich merkst du, jetzt ist Jesus da. In einer göttlichen Dreifaltigkeit ist Gott da. Vielleicht hast du es schon erlebt. Vielleicht hast du es schon lange nicht mehr erlebt. Und ich weiss manchmal nicht, wieso. Vielleicht, weil wir es uns gewohnt sind, dass Jesus da ist. Weil wir irgendwie gar nicht mehr realisieren, Jesus ist jetzt da. Er ist unsichtbar da. Durch seinen Heiligen Geist geht bei uns durch. Er ist da. Vielleicht will man es gar nicht mehr erwarten. Wir wollen es gar nicht, dass Jesus da ist. Wir kommen in den Gottesdienst und erinnern uns gar nicht. Wir fragen uns, wer hat Musik, wer macht Predigt, was ist das Thema. Aber die Vision ist eigentlich, es geht um Jesus. Der Calvin hat mal gesagt, wo er den Paulus zusammengefasst hat. Der Paulus hat mega viel geschrieben in der Bibel und hat gesagt, der Paulus sagt eigentlich zu Kirche Jesus. Also Kirche gleich Jesus. Dort, wo Jesus ist. Das ist sein Ort. Dort ist Gott gegenwärtig. In der Gemeinde. Dort, wo es um Jesus geht. Der Gordon Fee hat gesagt, gegenwärtig ist ein grandioses, ein herrliches Wort. Er hat gesagt, wenn du mega in jemanden verliebt bist, dann liebst du nicht so sehr wie seine Gegenwart. Weißt, Briefe sind gut. Telefon, grandios. Ein Foto, wow, fantastisch. Aber Gegenwart, das ist himmlisch. Wir sehen uns nicht so sehr wie nach Gegenwart. Es kann auch Skype, alles, WhatsApp, nichts kann uns Gegenwart von der Person ersetzen. Und Jesus weiß das und er sagt, ich bin da in der Gemeinde gegenwärtig und ich wünsche mir, dass du die Sehnsucht wieder hast, Jesus zu erleben da. In seiner ganzen, nicht nur im Kopf, sondern vielleicht auch, dass du mal Tränen über die Backen laufen, weil du merkst, jetzt redet gerade Jesus zu mir, jetzt betrifft es nur mich. Eigentlich, Matthias, hättest du nur für mich predigen können, alle anderen ist mir eigentlich egal. Jetzt ist Jesus da. Das ist der Kerngedanke der Bibel. Die Gegenwart von Gott ist das Zentrum, ist der Puls von unserem Leben. Adam und Eva, die haben nicht das Paradies vermisst, wenn wir 1. Mose 3 lesen, sondern sie haben vermisst, dass Gott nicht mehr unter ihnen gewandelt ist, nicht mehr gegenwärtig war. Das war ihr Problem. Das Paradies hätte ihnen gestohlen bleiben können. Wo Gott einem Mose begegnet, in 2. Mose 33, da sagt Gott zuerst Mose, ich komme nicht mehr mit euch mit. Ihr seid so ein halsstarriges, so ein verbocktes Volk, so träge, so mühsam. Oder ich schicke einfach einen Engel mit. Er sagt eigentlich, ihr seid so eine verbohrte Kille, ich lasse euch sein. Ihr könnt einen Engel von mir haben, darfst du auswählen, Mose, wählen, Gabriel. Und dann sagt der Mose, Vers 15, Gott, wir gehen nicht von da weg, wenn du nicht selber mitkommst. Gott, du kannst machen, was du willst. Ich gehe nicht weg mit deinem Volk, wenn du nicht sagst, dass du mitkommst. Und dann ist Gott barmherzig und sagt, also ich komme mit dir mit. Wo Jesus seinen Freunden sagt, du, ich gehe weg von euch, da sind sie entsetzt in Johannes 14, ab Vers 6. Und sie werden mega traurig. Und dann sagt Jesus, warum habt ihr Angst? Ich gehe zwar weg, aber ich komme in viel größerer Präsenz. Komme ich zu euch in der Kraft vom Heiligen Geist. Es geht um Jesus bei uns. Jesus ist das Zentrum. Und ich wünsche mir, dass du das erlebst, dass du Jesus begegnest da. Ich möchte dich einladen zum Mitbeten, das. Einfach vielleicht den Wunsch nochmal sagen. Der Wunsch, das ist der einzige Punkt. Vielleicht für nächsten Sonntag, wenn du wieder in einen Gottesdienst gehst. Du sagst, Jesus, ich wünsche mir, dass ich dann in den Gottesdienst komme, mit der Erwartung, dir zu begegnen, Jesus. Und dass du zu mir redest. Dass Jesus da sein Reich baut. Ein Reich von Familie, ein Reich von Freunden. Ein Reich, wo es um Jesus geht. Lass uns beten. Ja, Jesus, ich möchte dich in die Mitte stellen auch und dich anbeten. Du bist der Nerv vom Universum. Du bist der Schöpfer und Erhalter. Du bist das Ziel. Alles erfüllt sich in dir und alles kommt von dir aus. Du bist das Ende von dieser ganzen Welt. Du bist das Ziel von unserem Leben. Du bist das Ziel von unserer Gemeinde. Und Jesus, ich möchte dich anbeten. Ich möchte dich bitten, dass wir gewonnen werden für die Sicht, dass es um dich geht, Jesus. Es geht nicht um eine Subkultur, es geht nicht um gemeinsames Interesse, es geht nicht um unser gemeinsames Alter, das wir nicht haben. Es geht um dich, Jesus. Und das macht uns zu einer Familie, die zusammenhält. Und ich bitte dich auch, Jesus, dass wir die Erwartung haben dürfen. Für nächsten Sonntag. Ich bete dich an, dass du das schenkst, dass wir erleben dürfen, dass du zu uns redest. Und dass wenn wir nächsten Sonntag oder jetzt nächsten Mittwoch ins Mittwochsgebet kommen, nächsten Sonntag in den Gottesdienst gehen, dass wir dürfen wissen, es geht um dich, Jesus. Es geht nicht um etwas anderes. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, auch stellvertretend Vergebung für unsere Freikirche Fähig Schweiz, wo sich auch abgespalten hat aus der Landeskirche, als erste Freikirche. Wo es so viele Spaltungen auch gegeben hat, wo man sich getrennt hat. Es tut mir leid, wie wir über andere nicht denken. Jesus, vergib du uns. Und schenk, dass wir zu Frieden kommen, zu Brüdern, zu Schwestern, zu Vätern, Müttern, Söhnen, Töchtern, wo uns verletzt haben in der Kirche, aus anderen Kirchen. Bitte vergib uns und mach unser Herz wieder rein, dass wir das loslassen können. Und bau du dein Reich da. Bau du dein Reich. Das werden wir hören in diesem Lied, das wir jetzt zusammen hören dürfen. Build your kingdom here. Bau du dein Reich. Amen.